Ja, wir haben uns heute Morgen mit den Versen 4 bis 14 in Matthäus 24 befasst. Da gibt uns unser Herr einen Überblick über die Nöte in der Zeit zwischen seinem Dasein auf der Erde und seiner Wiederkunft, beziehungsweise bis zum Ende. Eigentlich fühle ich mich wohler, wenn ich hier bin, ja. Ich habe nicht gern, dass etwas zwischen mir und den Geschwistern ist. Also, in diesen Versen gibt uns der Herr einen kurzen Überblick. Und dann sagt er in Vers 14, und diese gute Botschaft vom Königreich, schade, dass in unseren deutschen Übersetzungen meistens nur Reich steht. Da geht dann etwas verloren. Das ist ein so kurzes Wort und ein so allgemeines Wort, dass wir meinen, das ist bekannt. Und dann vermittelt es uns doch nicht, was unser Herr da sagen will. Denn es handelt sich um einen Bereich, in dem unser Herr König ist. Und das hatte ich am Schluss erwähnt. Das Evangelium führt uns zurück unter die Königsherrschaft unseres Gottes durch Jesus Christus, seinen Sohn. Also, es geht um das Evangelium der guten Botschaft des Königreiches Jesu. Natürlich ist dieses nicht die letzte Form des Königreiches, der Königsherrschaft Gottes. Wir glauben, dass es noch eine zukünftige Form gibt, besonders für Israel, aber dass dieses Königreich oder diese Königsherrschaft sich über die ganze Welt ausdehnt. Aber es geht von Israel aus. Gott hat noch ein besonderes Programm für Israel. Und über Israel möchte er dann die ganze Welt erreichen. Aber das kommt dann, nachdem Jesus wiedergekommen ist. Aber das heißt nicht, dass Gott erst dann wartet, bis dann wartet, um König zu sein. Eigentlich ist es Gott die ganze Zeit König. In den Psalmen lesen wir davon, oder im Buche Daniel vielleicht. Gott ist immer König. Er hat nie seine Königsherrschaft abgetreten. Nur der Mensch anerkennt diese Herrschaft nicht immer. Jesus lehrt uns zu beten im sogenannten Vater unser, dein Königreich komme, dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Wenn wir das Vater unser beten, dann vervollständigen wir die Sätze nicht immer. Um das zu verstehen, sollten wir das ab und zu tun. So wie er im Himmel geschieht, nicht nur auf Erden wie im Himmel, sondern der Wille geschieht im Himmel, und zwar durch die Engel. Und so möchte Jesus, dass der Wille Gottes hier auf der Erde geschieht. Und darum sollten wir beten. Diese Königsherrschaft wird aufgerichtet, wenn Jesus König im Herzen wird. Dann herrscht er hier auf der Erde in meinem Herzen, will dort herrschen, wie er im Himmel herrscht. Er ist Haupt der Gemeinde. Haupt der Gemeinde heißt, dass er König der Gemeinde ist, der Herr der Gemeinde. Also, Vers 14 wird das Evangelium verkündet, sagt Jesus, in der ganzen Welt. Und dann kommt das Ende. Das heißt nicht, dass Jesus dann kommt, nicht notwendigerweise, sondern dann beginnt diese kurze Zeit, die Ende genannt wird. Und diese beschreibt Jesus jetzt. Eine kurze Zeit, bevor er, und das wird dann ab Vers 29 beschrieben, wiederkommt. Lassen Sie mich einen kurzen Überblick tun über diese Verse. Ich möchte heute Nachmittag eigentlich zum letzten Teil von Kapitel 24 kommen, denn dort haben wir den zweiten Teil unseres Themas etwas präziser. Die Bedeutung der Lehre von den letzten Dingen für uns heute. Aber damit wir ein vollständiges Bild oder ein vollständigeres Bild bekommen von dieser ersten Zeit, es ging ja um die biblische Schau von der Endzeit, damit es noch vervollständigt wird, können wir noch die anderen Verse lesen, ab Vers 15. Wenn ihr also den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet wurde, an heiligem Ort werdet stehen sehen, Klammer auf, der Leser beachte es, Klammer zu, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Hier wird von einem besonderen Ereignis gesprochen, das wohl in Jerusalem stattfinden soll, dort im Lande Israel. Dort werden Gläubige sein zur Zeit des Endes und dort geschieht wahrscheinlich dann, was in Daniel 9 in den letzten Versen erwähnt wird. Möglicherweise im zweitletzten Vers, in der Mitte der Woche, wird dann der Bund, der gemacht wurde, gebrochen und Opfer wird aufgehoben. Das Opfern wird zum Stillstand gebracht. Und das ist wahrscheinlich identisch mit dem, was Paulus in 2. Thessalonicher 2 sagt, dass der Antichristus bzw. der Mann der Sünde, der Mensch des Verderbens, der wird sich in das Heiligtum setzen und ausgeben, er sei Gott. Davon spricht auch Daniel in Daniel Kapitel 11. Er wird nichts Höheres dulden, denn sich selbst. Er ist der Höchste. Und das ist die Spitze des Humanismus, das heißt der Religion, dass der Mensch obendrauf ist, dass das Ziel und Ende aller Dinge der Mensch ist. Dieses bahnt sich heute an, wie schon heute Morgen angedeutet. Nun, von diesem Ereignis spricht der Herr Jesus. Und wenn man das feststellt, und natürlich werden die, die in der Nähe sind, das zuerst mitkriegen und miterleben und die auch die Folgen, dann soll man dort, wo das geschieht, sofort handeln. Dann ist nicht eine Sekunde mehr zu verlieren. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Der auf dem Dach steige nicht nieder, um etwas aus dem Haus zu holen, und der auf dem Feld kehre nicht um und zurück, seine Kleider zu holen. So hat es Eile. Nun gibt es Ausleger der Heiligen Schrift, die diese Verse auf 70 nach Christus beziehen. Was geschah 70 nach Christus? Heute haben wir 1996. Was geschah 70 nach Christus? Das ist das Datum, wo der Tempel Israels zerstört wurde. Der Kampf hatte schon einige Jahre zuvor begonnen und 70 nach Christus, noch vor dem Versöhnungstag, glaube ich, wurde der Tempel zerstört. Er fing Feuer, das war nicht die Absicht des Generals, der Truppen. Er wollte den Tempel wohl schonen. Er wollte ihn wahrscheinlich als Prunkstück darstellen. Ich habe also diese Religion überwunden, dieses Volk. Aber das gelang ihm nicht. Einer der Soldaten soll eine Fackel hineingeworfen haben und schon fing alles Feuer. Und dann war es zu spät und die Soldaten, die dabei waren, haben sich nicht mehr zurückhalten lassen. Und die Offiziere konnten wohl die Truppe nicht mehr halten. Und in diesem Blutdurst ist dann alles durcheinander geraten und übereinander gegangen. Sodass Gottes Wort sich erfüllt hat. Gott hat in diesem Chaos geherrscht und hat das Gericht über sein Volk kommen lassen. Einige sind entkommen und dann gibt es diese Geschichte um Masada. Wer heute nach Israel reist, kann dann diese Geschichte hören und dort ein bisschen miterleben auf dem Berg Masada. Das ist dann ein Nachklang dieser Geschichte. Aber 70 nach Christus wird hier nicht erwähnt. Die Situation ist eine andere. Wer die Geschichte kennt, das müsste eigentlich ein Ausleger, der muss wissen, dass es sich so nicht verhalten hat, 70 nach Christus. Da gab es durchaus eine Gelegenheit zu fliehen. Da hatte es keine große Eile. Und es hatte auch keinen Gräuel der Verwüstung. Man will dann die Fahnen der römischen Soldaten anführen als Beispiel, wo vielleicht heidnische Götter waren, drauf gemalt waren. Aber die waren ja schon lange da gewesen, eine Zeit lang vielleicht verboten, weil das Ärger erregt im Lande Palästina und im Lande Israel. Aber während dieses Krieges wahrscheinlich wieder da. Das hatte keine besondere Eile. Übrigens hatten die Römer durchaus die Gelegenheit gegeben zu fliehen. Und 68, also 2 Jahre zuvor, hatten Christen, die von dem Wort Jesu wussten, denn in Markus oder in Lukas wird von der Möglichkeit, da wird von 70 nach Christus geredet, Jesus prophezeit da, was dann geschehen soll. Und die Christen wussten das und sie haben das ernst genommen. Und als dann die römischen Soldaten kamen und die Gelegenheit sich ergab, die Front war, Jerusalem war umzingelt, aber die Front war nicht ganz geschlossen, sie war hier und da offen. Und es gab durchaus Gelegenheit, hin und her zu gehen, aus und ein nach Jerusalem. Das war für die römischen Soldaten zu der Zeit kein großes Problem. Sie hatten Zeit. Die römischen Soldaten waren eine langsame Mühle manchmal, aber die hat sehr gründlich gearbeitet. Und zu dieser Zeit konnte man fliehen. Die Christen haben die Gelegenheit wahrgenommen. Allerdings die jüdischen Zeloten oder die Eiferer, die unbedingt jetzt das römische Joch von sich werfen wollten, die haben eisern durchgehalten zu ihrer eigenen Zerstörung. Aber die Christen haben die Warnung ernst genommen und eine große Schar hat sich übersiedelt, ist von Jerusalem ausgezogen, umgezogen, nördlich des Landes, also im nördlichen Teil eher gegenüber von Samarien oder Galiläa, dann auf der anderen Seite des Jordans, östlich vom Jordan, ich denke, der Ort hieß Pella, dort haben sie sich dann niedergelassen. Also sie sind geflohen. Und soviel ich weiß, sind keine Christen umgekommen in diesem jüdischen Krieg. Die haben also die Warnung ernst genommen und der Herr Jesus hat dafür gesorgt, dass sie fliehen konnten. Sodass das Gericht eigentlich für das abtrünnige oder beziehungsweise halsstarrige jüdische Volk war. Aber hier ist die Situation anders. Matthäus hat den Bericht über die Zerstörung Jerusalems übersprungen. Er überlässt es einem anderen Evangelisten, davon zu schreiben. Er selbst eilt zum Ende, sodass wir hier in Vers 15 den zweiten Kampf oder die zweite ernste Situation um Jerusalem haben. Zacharia spricht dann auch davon, dass alle Völker sich nach Jerusalem aufmachen, um gegen Jerusalem und Judäa und Israel zu kämpfen. Das ist die Situation hier, die sich hier anbahnt wenigstens. Noch ist es nicht so weit. Wir sind hier vielleicht in der Mitte der 7. Jahrwoche Daniels, in der sogenannten Trübsalzeit, aber hier beginnt sie eigentlich. Hier beginnt die große Trübsal über Israel. Der auf dem Dach steige nicht nieder, um etwas aus dem Hause zu holen, und der auf dem Feld kehre nicht um und zurück, seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Säugenden in jenen Tagen. Das sind die Menschen, die wohl am meisten zu leiden haben, weil sie ja es mit kleinen, hilflosen Kindern zu tun haben, die noch nicht geboren sind oder bald oder schon eben geboren waren. Und diese Frauen sind am gefährdetsten. Aber Jesus sagt, wehe diesen Frauen. Mit anderen Worten, die damalige Regierung, der Antichristus, wird kein Erbarmen kennen. Kein Erbarmen. Die Schwächsten werden keine Erbarmen bei ihm erfahren. Jesus sagt, das wird eine sehr traurige Zeit sein. Wehe aber den Schwangeren und Säugenden in jenen Tagen, aber betet, damit eure Flucht nicht im Winter geschehe. Wer soll beten? Die Gläubigen. Er spricht zu seinen Jüngern. Ihr sollt beten, und zwar im Voraus. Er sagt es ihnen im Voraus, damit sie im Voraus beten können, damit sie nicht dasselbe erleiden müssen, was andere erleiden müssen, die nicht auf Jesu Worte hören. Jesus will nicht, dass wir unbedingt unnötigerweise leiden, obwohl er uns schon durch Leiden gehen lässt. Aber betet, damit eure Flucht nicht im Winter geschehe. Nun ist der Winter in Israel nicht so schlimm wie in diesen Zonen oder bei uns in Kanada oder wie es auch im Osten, in Russland und so weiter sein konnte. Nicht so schlimm. Dennoch ist es nicht ganz ungefährlich. Dann kann es mehr regnen und die Wadis, das sind die Flussbetten in Israel, die sind dann wieder gefüllt und dann hat es Grenzen, dann hat es nicht mehr dieselbe Fluchtmöglichkeit. Also betet, dass eure Flucht zu einer Zeit geschehen kann, wo die Bahnen frei sind, sodass man schneller vorankommt. Nicht im Winter, noch am Sabbat, am Schabbat, sagt man in Israel. Warum nicht? Nun, erstens einmal ist das der Tag der Ruhe, der vorgesehen ist. In Israel feiern auch die Christen den siebenten Tag, einheitlich mit den anderen. Aber obwohl Christen auch den Sonntag feiern, diesen vielleicht ernster nehmen. Damit es nicht am Sabbat geschehe, ist wahrscheinlich eher wegen der Juden. Denn das würde wieder ein Hindernis sein. In Israel stockt der Verkehr am Sabbat. Es gibt weniger Transportmöglichkeiten und wenn man dann noch lange mit Gepäck oder noch längere Strecke geht mit Gepäck, das könnte die Flucht wiederum hindern. Also Jesus will nicht, dass unnötige Hindernisse da sind. Jesus ist sehr praktisch, denn es wird dann große Bedrängnis sein, eine solche, die seit Anfang der Welt bis jetzt nicht geschehen ist. Einige von Ihnen haben Trübsal kennengelernt, Bedrängnis. Wir hören von furchtbarer Bedrängnis in China und anderen Orten. Das wird noch in den Schatten gehen, im Vergleich mit dem, was noch kommt. Jesus sagt es voraus. Auch Christen werden mit eingezogen, obwohl ihnen eine Gelegenheit zur Flucht gibt, die seit Anfang der Welt bis jetzt nicht geschehen ist. Nein, die gar nicht geschehen wird. Mit anderen Worten, diese Bedrängnis, diese Trübsal, diese Schwierigkeiten, diese Leiden werden der Höhepunkt aller Leiden sein. Die Sünde wird gereift sein und auch der Zorn Gottes bzw. das Leiden für Sünde erfährt ihren Höhepunkt. Und wenn jene Tage nicht kurz gemacht wären, ein Ausdruck, der nicht notwendigerweise bedeutet, dass Gott im letzten Augenblick dann noch Halt macht. Nein, das ist ein Ausdruck, der einfach schlechthin kürzen bedeutet. Wenn eine Frau ein Kleid zurechtschneidet, dann gebraucht sie die Schere und das wird dann beschnitten, bemessen. Oder ein Vater macht eine Pfeife im Frühjahr, wenn das Holz saftig und grün ist für seinen Jungen und beschneidet das Holz und sagt, das wird so lang sein. Er hält es also so kurz. Oder ein Schnitzer, der ein Standbild schnitzt aus Holz, macht es in dieser und dieser Größe. Dieses Wort bedeutet von Anfang an kurz halten. Gott hat das schon lange im Voraus geplant. Das ist kein Nachgedanke. Er hat von Anfang an, er wusste genau, was geschehen würde und aus Barmherzigkeit, nicht nur für seine Kinder, sondern auch für andere, er ist barmherzig. Er lässt das Leiden kommen, aber er ist dennoch barmherzig, es wird kurz gehalten. Es soll nicht sich ausdehnen oder ausufern. Die Zeit dieser Leiden wird kurz gehalten werden. Nach der Offenbarung dürfte es sich um 3,5 Jahre handeln. Und wenn jene Tage nicht kurz gemacht wären oder kurz gehalten wären, würde kein Fleisch gerettet, aber der Erwählten wegen werden sie kurz gemacht oder kurz gehalten. Dann, wenn jemand zu euch sagt, sieh, hier ist der Messias oder der Christus oder der Gesalbte, der Erlöser, man kann das verschieden übersetzen, oder hier, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Messias und falsche Propheten aufstehen und so weiter. Dieses Wörtchen dann macht uns etwas Schwierigkeit, wenn wir den Text verstehen wollen. Matthäus bzw. Jesus hier, Matthäus kann es auch gebrauchen, aber Jesus gebraucht es hier in dieser Ölbergrede immer wieder. Wenn wir dann hören, dann tendieren wir daran zu denken, jetzt kommt dieses, das Nächste. Dieses, dann kommt das, dann kommt das, als ob wir eine Folge hätten. So klar ist dieses Wort in diesem Zusammenhang nicht. Wir können nicht sagen, dass hiermit dann das Nächste in einer Reihenfolge käme. Was den Text, den Aufbau des Textes betrifft, scheint es so zu sein, als ob ab Vers 15 bis Vers 29 wir hier eine Einheit hätten im Text, welche diese kurze Endzeit, vielleicht 3,5 Jahre, besprechen würden. Das ist möglich und das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste. Aber es müsste nicht so sein. Streng genommen sind wir nicht darauf angewiesen. Es könnte sein, dass Jesus 15 oder ja in den Versen 15 bis 22 diese kurze Leidenszeit besprochen hat, hier also dieses Ereignis erwähnt hat, dann aber wieder zum Allgemeinen übergeht und wieder zurückkommen würde auf die grundsätzlichen Leiden, die da sind, bevor er wiederkommt. Mit anderen Worten, Vers 23 könnte die Fortsetzung von Vers 13 sein oder Vers 12. Also Worte, die auch uns heute gelten würden, auch wenn das Ende noch nicht da ist. Auf jeden Fall können wir sie beherzigen. Wenn jemand zu euch sagt, hier, siehe, hier ist der Messias oder hier, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Messias und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder bieten, und das stimmt überein mit 2. Thessalonicher 2, wo in Verbindung mit dem Auftreten des Antichristus große Zeichen und Wunder geschehen. Das sind dieselben Wörter, dieselben Bezeichnungen, die auftreten in Verbindung mit den Wundern von Jesus. Und das ist ein Hinweis darauf, dass der Feind nachahmt und sehr Ähnliches tun kann, wie der Herr Jesus, wie unser Gott selbst. Und das erinnert uns wieder an die, wie hießen sie, die in Israel, in Ägypten damals, die Magier, danke. Die Magier konnten ja zunächst einmal, als Mose und Aaron in Ägypten waren und die Zeichen taten, am Anfang waren die Götzendiener, die Priester, die Vertreter des ägyptischen Götzendienstes imstande, weil es in diesem Götzendienst um Okkultes geht, also um Satans Macht, waren sie imstande, Ähnliches zu tun, bis Gott diesem eine Grenze setzte. Der Satan kann in starkem Maße Ähnliches tun wie Gott. Heute ist man in einer solchen Verfassung in christlichen Kreisen, dass wenn immer etwas geschieht, das so aussehen könnte, wie es in der Bibel war, nun, dann muss es christlich sein, dann muss es das Echte sein. Spricht jemand in Zungen, also in der Bibel hat man in Zungen gesprochen, folglich muss das Richtige sein. Dabei übersieht man, dass das Zungenreden durchaus in dämonischen Kreisen, in anderen Religionen vorkommen kann, auch bei den Mormonen, also bei Sekten. Das ist also nichts Besonderes, das spezifisch wäre für das Christentum. Der Feind kann in sehr starkem Maße genau das tun, was Gott und die Apostel taten und was Gott heute noch tun kann, wenn er will. Es ist sehr verführerisch, besonders wenn da noch christliche Worte gebraucht werden. Ich denke, viele Christen sind so naiv, dass sie nicht ahnen, dass echte Dämonen am Werk sind, dort, wo Christliches geschehen soll, wie bei dem sogenannten Toronto-Segen und bei anderen sogenannten charismatischen Erscheinungen. Ich bin überzeugt, nach längerer Zeit, in der ich mit diesen Dingen zu tun gehabt habe, anfänglich war ich auch fragend. Da muss doch etwas dabei dazu sein. Ich habe gefragt und geforscht, wie ist das und so weiter. Aber mit der Zeit Ich habe fast nicht den Mut, das immer so laut zu sagen, aber ich bin überzeugt, dass da echte Dämonen am Werk sind, um Menschen zu verführen. Der Feind ist hier am Werk, um die Augen von Menschen zu verblenden. Ich denke, das gehört zu dieser Verführung, von der Jesus sprach, die über die ganze Welt kommen soll. Wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nur weil da christliche Vokabeln geführt werden, heißt nicht, dass es irgendetwas mit dem Geist zu tun hätte, mit dem Heiligen Geist. Also, der Feind kann wirklich das Kleid eines Engels annehmen. Immer wieder sage ich, wenn wir hier zwei Engel hätten, die wären gleich schön und gleich herrlich, aber jemand würde uns sagen, mitteilen, einer von diesen ist nicht echt. Einer von denen ist der Satan, beziehungsweise ein Diener Satans. Dann möchte ich den einmal sehen, der unterscheiden könnte zwischen den beiden und mir sagen könnte, welcher es wäre. Ist das nicht, was Paulus sagt in 2. Korinther 11? Der Engel vermag's, der Satan vermag sich zu kleiden wie ein Engel des Lichts. Da gibt es ganze Bewegungen. Und die sind nicht nur charismatisch. Es gibt auch andere Bewegungen. Da werden auch echte Christen einfach betört und sie ahnen nicht, wie weit die Mitte verschoben ist. Und ich bin überzeugt, wenn da etwas Gutes geschieht, Frommes ist, ich bin überzeugt, der Feind kann das alles nachmachen. Ja, aber das werden Sünden bekannt und da wird so viel gebetet und so weiter und so weiter und so weiter. Das kann Satan alles auch tun. Es sind nicht immer die Werke, sondern wir müssen die Botschaft prüfen. Und dann natürlich auch die Werke, aber nicht nur die Werke. Die Werke können simuliert werden, das heißt nachgeahmt werden. Aber die Botschaft, die müssen wir prüfen. Johannes sagt uns in 1. Johannes 4, prüft die Propheten, prüft die Geister, denn es sind viele Propheten in die Welt gegangen. Die Geister prüfen wir, indem wir die Botschaft prüfen. Was sagt man? Und das Zweite, mit wem verkehrt er? Die Botschaft selbst mag gut sein, aber wenn er ein- und ausgeht bei anderen, die etwas anderes sagen, dann ist hier eine schlechte Assoziation, eine schlechte Verbindung. Also, Vorsicht ist geboten, sagt Jesus. Denn es werden falsche Messias und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder bieten, sodass Menschen verführt werden, wenn möglich auch die Erwählten. Sieh, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie also zu euch sagen, seht, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Seht, in den Räumen oder da in dem Saal wird er sprechen, so glaubt es nicht. Denn gleich wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis in den Westen scheint, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wo immer auch die Leiche ist, da sammeln sich die Geier. Zweimal, sagt Jesus, glaubt es nicht. Er sagt, ich habe es euch vorhergesagt. Also, wir wollen uns durch das Wort von Jesus warnen lassen. Wir wollen uns durch sein Wort führen lassen. Das Wort in Vers 28, wo immer auch die Leiche ist, da sammeln sich die Geier, ist nicht ein ganz einfaches. Normalerweise übersetzt man wohl, wo das Aas ist. Das griechische Wort bedeutet eigentlich schlechthin Leiche. Aas ist hier etwas zu spezifisch. Es kann Aas bedeuten. Aas ist ja nur eine Form von Leiche. Aber es ist ein Wort, das viel mehr, das noch mehr bedeutet als nur Aas, sondern jede Leiche, jeder tote Körper. Und das ist hier wahrscheinlich gemeint. Nicht erst eine Leiche, die schon Aas geworden ist. Was den Begriff Geier betrifft, da übersetzt man manchmal Adler. Das ist umgekehrt. Adler ist der allgemeine Begriff und Geier gehört zu der Familie der Adler. Aber der Adler als solcher ist nicht an Aas oder Leichen interessiert. Aber der Geier, dieser spezielle Vogel, der zur Adlerfamilie gehört, der schaut gern sich um nach Aas oder Leichen. Sodass wir hier im ersten Fall allgemein übersetzen müssen mit Leichen, das zweite Mal speziell Geier anstatt Adler. Was soll aber das Wort? Wo die Leiche ist, da sammeln sich die Geier. Wir müssen die Verbindung bewahren. Wenn Sie das kleine Wörtchen denn in Ihrer Bibel antreffen, denken Sie es, sich es mit einem kleinen D, nicht mit einem großen D. Es müsste eigentlich im Deutschen immer klein geschrieben werden, obwohl man einige Konzessionen machen könnte. Aber denn führt einen Grund an. Das heißt, eine Aussage wird fortgesetzt und sollte nicht einen neuen Satz anzeigen. Das kleine Wörtchen denn setzt einen Gedanken fort. Also gehen wir zurück. Der Satz beginnt in Vers 26. Wenn Sie also zu euch sagen, seht, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Seht in den Räumen, so glaubt es nicht, denn, der Satz geht weiter, warum soll man nicht in die Wüste gehen? Warum soll man nicht diesen bekannten Mann oder diese große Persönlichkeit in einem Saal hören? Ich hatte schon heute Morgen gesagt, hatte diesen Teil angeführt und gesagt, wir sollten uns nicht daran gewöhnen, immer großen Persönlichkeiten und Konferenzen nachzulaufen. Wir sollten immer wieder fragen, wo ist mein Platz, wie soll ich meine Zeit einteilen und so weiter. Darum geht es nicht, dass wir auf jeder Konferenz gewesen sein müssen oder jeden große Persönlichkeit einmal gehört hätten müssen. Ja. Das ist nicht das Ziel unseres Hierseins, sondern wir haben Aufgaben und wir haben sie zu tun und wir müssen auch einmal etwas dafür zahlen oder etwas aufgeben, auf etwas verzichten. Das könnte eine Mentalität herbeizüchten, die vorbereitet wäre für solche Zeiten, wo wir dann wirklich in etwas hineintappen könnte, was sehr gefährlich wäre. So glaubt es nicht, denn, jetzt begründet er, warum nicht? Gleich wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis in den Westen scheint, so wird die Ankunft des Menschen, des Sohnes des Menschen sein. Weil es so sein wird, wenn Jesus kommt, dass es weltweit sein wird. Er mag an irgendeiner Stelle erscheinen, aber er ist sichtbar rund um die Erde. Ost, West ist kein Ende, es geht rum, ja? Also auf dem ganzen Planeten. Deshalb, weil das die Art und Weise ist, wie Jesus kommt und nicht örtlich begrenzt, deshalb soll man sich nicht verführen lassen, wenn jemand sagt, der Messias ist jetzt hier an diesem Ort. Denn so wird es nicht sein. Also, die Art und Weise, wie Jesus Christus erscheint, ist die Begründung dafür, dass man nicht auf solche hören soll, die den Messias örtlich begrenzt betrachten wollen. Aber dieses wird jetzt wiederum begründet. Warum ist es nun so, dass die Ankunft unseres Herrn weltweit ist? Der Satz geht jetzt weiter in Vers 28 hinein. Denn wo immer auch die Leiche ist, da sammeln sich die Geier. Das ist natürlich ein Bild, ein Sprichwort. Das muss jetzt übertragen werden. Es ist die Erklärung für die Art und Weise, wie Jesus wiederkommt. Es scheint so zu sein, dass wenn Jesus wiederkommt, überall auf der Welt Leiche ist. Und weil überall Leiche ist, da sammelt sich der himmlische Geier zum Gericht. Das ist die Ausreifung der Sünde. Gott wartet, damit Menschen Buße tun. Aber wenn sie nicht Buße tun, dann reifen sie aus zum Gericht. So hat Gott es gemacht, als die Kinder Israel nach Kanaan einzogen. Er hat gewartet, bis das Land reif zum Gericht war, und dann hat er sein Volk gebraucht als Polizeitruppe, um zu richten in diesem Lande. Und so tut er es auch, wenn die Geschichte zu Ende kommt. Er wartet, bis Menschen zu Buße kommen, und wenn nicht, dann lässt er sie ausreifen, wie eine Ernte zum Gericht. Und so haben wir dann auch in der Offenbarung 14 diese Erntebilder, zwei Erntebilder dort, Korn und Trauben. Gott wird zum Gericht kommen und das wird ein weltweites Gericht sein. Dass dieser sein Kommen nicht nur zum Gericht ist, sondern auch zur Rettung, das ist klar. Es wird eine zweifache Bedeutung haben. Eine weltweite Bedeutung zum Gericht, aber auch eine spezielle Bedeutung für sein Volk zum Heil. Es wird also heilsgeschichtliche Bedeutung haben. Nun möchte ich die weiteren Verse überspringen. Die Verse 29 bis 31 beschreiben die Wiederkunft Jesu. Wieder halten wir nicht auseinander, Entrückung und kommen auf den Ölberg. Ich bekomme den Eindruck, ich muss es zugeben, ich bekomme den Eindruck, dass die zwei so nah beieinander liegen, dass Gottes Wort sie grundsätzlich nicht so auseinanderhält. In diesem Text ist das wieder der Fall. Hier in Vers 28 war die Rede von Leichen bzw. von Tod. Überall in der Welt ist Tod und deshalb kommt der Herr zum Gericht. Aber in Vers 31 ist dann die Rede vom eigentlichen Zweck seiner Wiederkunft. Das ist wohltuend und er wird mit lautem Schall einer Posaune seine Boten senden, das sind seine Engel, und sie werden seine Erwählten aus den vier Winden von Ecke zu Ecke der Himmel versammeln. Das ist das eigentliche Ziel zur Rettung. Aber wer sich nicht retten wollte, der muss dann das Gericht, das Gott nur ungern über Menschen kommen lässt, erleben. Mit Vers 32 kommen wir zum zweiten Teil der Ölbergrede. Der erste Teil ist prophetisch und bespricht die ganze Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesu, Jesus ist noch da und spricht zu seinen Jüngern, zwischen dieser Zeit und seiner Wiederkunft, die wir dann in den letzten Versen 29 bis 31 haben. Mit Vers 32 beginnt ein neuer Abschnitt. Hier beginnt Jesus sehr praktisch zu werden. Wenn man das mit einer üblichen Predigt vergleicht, dann hat man natürlich zuerst die einleitenden Worte, dann den Hauptteil der Verkündigung, die vielleicht lehrhaft ist. Es muss nicht immer so sein, aber es ist oft so. Ein lehrhafter Teil und dann geht man über zur Anwendung. Manche gute Predigten haben das schon gemischt, parallel. Und Jesus kann das auch tun. Aber in diesem Fall, er hat auch Anwendungen zwischendurch, Ermahnungen. Aber hier konzentriert er sich ab Vers 32 auf die Anwendung bzw. auf die praktischen Aufrufe zur Wachsamkeit. Und er kennt fast nur ein Wort in diesem ganzen Abschnitt, diesem mittleren Abschnitt, der tief in Kapitel 25 hineinreicht. Wacht, wacht, wacht. Gebt Acht, pass auf. Er hört nie auf, er wird nicht müde, seinen Jüngern zu sagen, behaltet offene Augen, nickt nicht ein. Wenn ihr einnickt, dann seid aber vorbereitet gewesen, bevor ihr eingenickt seid. Ja? Von den fünf Jungfrauen war heute Morgen schon die Rede. Jeder nickt mal ein, aber dann sollte er wenigstens zeitig vorbereitet sein, damit, wenn er wieder aufwacht, er nicht ganz verloren ist. Ja? Also hier mit Vers 32 beginnt dieser aufrufende Teil, der sehr lange ist. Es ist wohl der längere Teil. Hier möchte ich auch nicht alles besprechen. Ich überspringe hier die Verse 32 bis 35. Sie haben, denke ich, besonders Israel zum Thema. Das wäre für den Zweck unseres Nachmittags, ich denke, etwas zu spezifisch. Es ist ein sehr schönes Thema. Aber ich möchte zu Vers 36 kommen. Aber um den Zusammenhang zu kriegen, möchte ich zunächst einige Verse aus Titus 2 lesen. Und wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, dürfen Sie schnell weiter aufschlagen. Titus 2, da möchte ich die Verse 11 bis 14 lesen. Es erschien die Gnade Gottes in Personenform, in Form von Jesus, dem Menschensohn. Es erschien die Gnade Gottes, welche Rettung ist. Die Gnade Gottes bedeutet Rettung in Jesus Christus. Welche Rettung ist für alle Menschen, wobei sie uns erzieht. Wenn Gott uns rettet, dann vergibt er uns nicht nur die Sünde, sondern er will uns bewahren vor Sünde. Die Gnade Gottes bietet uns nicht nur Vergebung an, sondern gerade weil sie Vergebung gibt, zeigt sie, dass das schlimm war, was vergeben worden ist. Ja? Was hilft das, die Sünde zu vergeben, wenn man jetzt wieder tun darf, was man tat? Was soll das dann mit der Vergebung? Dann braucht man ja keine Vergebung, denn es war ja gar nicht so schlimm, was man tat. Mit anderen Worten, wenn sie Vergebung bekommen, dann war das schlimm, was sie taten. Dann war das Schuld. Und weil es Schuld war, brauche ich Vergebung. Und die Vergebung kommt durch die Gnade. Und wenn ich aus dieser Gnade lebe, dann merke ich, das, was mir vergeben wurde, darf ich nicht mehr tun. Sie erzieht mich jetzt. Sie zieht mich Richtung Gerechtigkeit, Nachfolge, hin zum Ziel, welches die Hoffnung ist, auf die ich hingerufen und gerettet wurde. Die Gnade Gottes will mich also erziehen zur Gerechtigkeit. Wobei sie uns erzieht, damit nach Verleugnen des ehrfurchtslosen Wesens und der weltlichen Lüste, wir mit züchtiger Besonnenheit und in Gerechtigkeit und mit rechter Ehrfurcht in der jetzigen Weltzeit leben sollten. In Galater 1 steht geschrieben, dass das Evangelium besagt, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, der ist für uns gestorben, damit er uns erlöse aus dieser jetzigen bösen Welt oder Weltzeit, aus diesem Äon. Das ist die Absicht der Erlösung, die aber noch nicht geschehen ist. Man darf nicht zu viel in Galater 1 hineinlesen. Das ist die Absicht. Jetzt aber sind wir noch nicht so weit. Die Vergebung haben wir. Wir sind grundsätzlich erlöst vom Zorn Gottes. Aber noch nicht aus dieser Welt, aus diesem Äon, aus diesem Milieu, aus dieser sündigen Welt herausgenommen. Aber das ist die Absicht Gottes. Er hat uns gerufen, er hat uns Vergebung geschenkt, er hat uns zu seinen Kindern gemacht, damit eines Tages, das ist das Ziel, das ist die Hoffnung unseres Rufes, damit wir eines Tages aus dieser Welt herausgehoben werden. Aber jetzt sind wir noch da. Und wir haben uns einerseits zu bewähren und andererseits sollen wir Lichter sein für unsere dunkle Umwelt. Also, wir sollten uns bewähren, in Ehrfurcht vor ihm wandeln. In der jetzigen Weltzeit sollten wir so leben. Dabei, Vers 13, die freudige Hoffnung oder selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten sollten. Während wir in dieser Welt leben, sollten wir die Erscheinung der Herrlichkeit unseres Herrn, der Gott ist, erwarten. Die ganze Zeit hier leben mit der Erwartung, Jesus kommt und er wird mich herausholen aus dieser dunklen Welt. So sollten wir hier leben. Wir sollten gekennzeichnet sein. Unser Leben von Tag zu Tag sollte gekennzeichnet sein. Von der ständigen Erwartung und Hoffnung, von dieser freudigen Erwartung, etwas sollte davon zu sehen sein, dass Jesus kommt. Diese Betonung war wichtig heute Morgen. Es wird nicht nur eine Zeit der Prüfung sein und der Kontrolle, sondern es wird eine freudige Hoffnung sein. Wir werden wirklich Freude haben an Jesus Christus und im Denken daran dürfen wir heute schon froh sein, der sich selbst für uns gab, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit erlöse und sich selbst ein besonderes Volk reinige, das für edle Werke eifrig wäre. Also, während wir warten, sollten wir daran denken, wozu Jesus für uns gestorben ist, und wir sollten hier an edlen Werken teilhaben. Werke sind alles, was ich sage und tue. Das sollte edlen Charakter haben. Das griechische Wort bedeutet edel, schön, gut. Ich habe einen edlen Kampf gekämpft. Ich habe nicht einen bösen Kampf gekämpft. Manche von uns kämpfen einen falschen Kampf. Wir sollten lernen, einen guten Kampf zu kämpfen und diesen auch auf gute Weise. Nicht wie Petrus einfach so reinhauen und dann fallen die Ohren und die Splitter, sondern wir sollten den guten Kampf kämpfen auf gute Weise. Aber das ist die Frucht unseres Wartens. Golgatha ist die Quelle von allem. Golgatha erlöst uns. Die Gnade Gottes ist erschienen, damit wir gerettet würden, um hier in dieser Welt in edler Weise zu leben und zu warten. Aber während des Wartens sollten wir wieder eingedenk sein, dass wir hier Aufgaben haben. In diesem Text haben wir vor und nach dem Besprechen, der Erwähnung von der Wiederkunft, vor und nach ist die Rede von einer Art und Weise, wie wir in dieser Welt leben sollten. Jetzt kommen wir zurück zu Matthäus Kapitel 24, wo Jesus gerade das betont. Wenn er wiederkommt, wie sollte das sich auswirken auf unser Leben heute? Das ist der zweite Teil unseres Themas. Es war ein Doppelthema von der biblischen Schau der Endzeit und ihrer Bedeutung für uns heute. Was heißt das, wenn Jesus wiederkommt? Vers 36 ist gleichsam der Text einer zweiten Predigt. Wenn wir jetzt den nächsten Text als eine zweite Predigt oder eine Fortsetzung, eine Art Bibelwoche, das alles in einer kurzen Zeit geschah, es war keine Bibelwoche, aber Jesus konnte sehr viel in kurzer Zeit sagen, also nehmen wir einmal an, die Verse 1 bis 35 oder 4 bis 35 wären die erste Predigt und dies die zweite. Vers 36 wäre der Text, denn darum geht es in diesem ganzen Abschnitt. Über jenen Tag und die Stunde weiß niemand, nicht einmal die Boten der Himmel oder die Engel im Himmel, allein mein Vater. Inzwischen dürfte Jesus selbst das auch schon wissen, weil er ja in Niedrigkeit war, als er dieses sagte. Also, das ist, was Jesus immer wieder betonen will. Und deshalb soll man wachen, weil man nicht weiß, wann Jesus kommt. Man soll also vorbereitet sein. Und das wird jetzt betont. Und zwar zunächst in Form von einigen Vergleichen oder Bildern. Wir haben etwa 5 oder 6 Bilder, Vergleiche, die Jesus benutzt. Er ist ein sehr guter Pädagoge. Wir können sehr viel von ihm lernen. Er kann sehr geschickt Bilder aus dem Alltag gebrauchen, um geistliche Wahrheiten wirklich an den Mann zu bringen. Und wir haben hier etwa 5 oder 6 solcher Bilder. Der erste Text beginnt mit Vers 37, das heißt das erste Bild, und geht bis zu Vers 41. Vers 42 haben wir dann wieder die Wiederholung seines Anliegens. Wacht also. So wie die Tage Noahs, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, und sie kannten nicht, bis die Flut kam und alles wegnahm. So wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Es geht weiter, dann immer noch, um zu zeigen, dass es so sein wird wie zu den Tagen Noahs. Dann werden 2 auf dem Felde sein, Männer. Einer, der Mann, wird mitgenommen und einer wird gelassen. 2, diesmal Frauen, werden mahlen mit der Mühle. Eine wird mitgenommen und eine wird gelassen. Wacht also, weil ihr nicht wisst, zu welcher Stunde unser Herr, euer Herr kommt. Was ist das Grundanliegen hier? Was will Jesus hier sagen? Dies ist ein Vergleich mit den Menschen zur Zeit Noahs. Menschen, die im Alltag lebten, sie arbeiteten tags und dann abends musste Essen vorbereitet werden. Das einmal haben die Männer gearbeitet, das andere Mal die Frauen. Jeder ist beschäftigt, jeder hat seinen Platz im Leben. Es gibt Arbeit zu tun. Wenn wir leben wollen, müssen wir arbeiten. Arbeiten, um wieder essen zu können und zu leben. So geht das Leben weiter. Und Jesus sagt, wenn ich komme, wird das direkt in die Mitte des Lebens hineinkommen. Das ist nicht verkehrt, was sie machen. Heiraten, sie werden verheiratet, arbeiten auf dem Felde, bereiten ihr Brot vor, das gehört zum Leben, das ist alles in Ordnung. Aber man soll nur wissen, auch wenn das alles in Ordnung ist, ich werde direkt in die Mitte dieses Alltags hineinkommen. Also, wenn das der Fall ist, dann muss man sich einiges überlegen. Wenn Jesus in die Mitte dieses Alltags hineinkommt und der Alltag ist an und für sich okay, in Ordnung, was aber dann? Wenn es das gibt, dass Jesus kommt, und zwar mitten in dieses Leben hinein, dann werden meine Gedanken nicht nur beim Alltag sein müssen, wenn ich vorbereitet sein will, ja? Und das ist, was Jesus sagen will. Es heißt in Vers 39, und sie kannten nicht, genauso im Grundtext. Wir können übersetzen, sie wussten nicht oder erkannten sich, so wird es vielleicht übersetzt. Aber genau heißt es, sie kannten nicht. Was kannten sie nicht? Sie kannten nicht den Gott Noahs. Sie kannten nicht den Ernst der Verkündigung Noahs. Sie kannten nicht ihr eigenes Herz. Es war so vieles, das sie nicht kannten. Jesus sagt einfach ganz schlicht, sie kannten nicht. Sie waren blind. Ihre Gedanken waren nicht am rechten Ort. Es ist nicht verkehrt zu heiraten. Es ist nicht verkehrt zu essen und zu arbeiten. Aber es ist verkehrt, dass unsere Gedanken dabei stehen bleiben. Bei dem Geschöpflichen. Und wir vergessen unseren Schöpfer. Wir vergessen unsere Quellen und wir vergessen unser Ziel. Wenn wir vorbereitet sein wollen, dann werden wir uns zeitig Zeit nehmen müssen, um zu überlegen, was kommt denn danach? Jesus kommt in die Mitte hinein. Und dann ist Schluss. Plötzlich ist ein Schluss. Darauf müssen wir gefasst sein. Dass jeden Moment es Schluss ist. Mein Onkel starb in der Bank in der Gemeinde. Es dürfte am Sonntagmorgen gewesen sein. Mit einmal weg war er. Die Zeit war gekommen. Wir wissen das nie. Es kann jetzt passieren, wo der Herr mich abruft. Es kann beim Autofahren geschehen. Ein Bekannter von mir, von dem ich manches gelernt habe, war mir ein Freund, ein Missionar in China gewesen, war aber jetzt in seinem Alter zu Hause in der Schweiz. Und er hat irgendwo wohl gesprochen und will über die Straße gehen. Das Auto hält an, er geht weiter und ein anderes Auto kommt vorbei und rafft ihn in die Ewigkeit. Wissen wir nie. Es kann ganz plötzlich kommen. So wie der Tod kommt, so kann auch das Erscheinen des Menschensohnes sein. Deshalb sollen unsere Gedanken beim Sohn des Menschen sein und nicht bei der Frau, nicht bei der Arbeit, nicht beim Essen, nicht beim Alltäglichen, nicht bei dem, das Gott geschaffen hat, sondern bei ihm. Er wollte unsere Aufmerksamkeit, er wollte unsere Liebe haben. Wir haben gespart, wie Bruder Reimer sagte, beim Eigentlichen, ja. Sie sparten beim Eigentlichen. Das wurde einfach ausgespart, ausgedrängt, verdrängt. Das ist die Lektion, die wir lernen hier. Wenn man vorbereitet sein will, dann muss man sich auch bei Zeiten aufgemacht haben sollen, wie der verlorene Sohn zum Vater und gesagt haben, hier bin ich, Vater, ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich bin bei den Schweinen gewesen, ich bin nichts wert mehr. Sind Sie schon mal so gekommen? Wenn nicht, dann ruft dieser Text Sie. Verlasse das Irdische und mache dich auf und komm nach Hause zu Jesus Christus, damit du bereit bist, wenn er kommt, ob durch den Tod oder im Himmel. Der nächste Abschnitt geht einen Schritt weiter, die Verse 43 und 44. Wenn in den Versen bis 41 unser Herr gesagt hat, der Herr kann kommen in die Mitte des Lebens hinein, dann heißt es in den Versen 43 und 44, dass es sehr viel zu verlieren gibt, wenn man nicht vorbereitet ist. Es liegt sehr viel auf dem Spiel. Sehr viel auf dem Spiel. Wenn irdische Dinge nicht wichtig sind, wenn unsere Gedanken nicht dabei stehen bleiben sollen, woran sollten wir denken? Davon spricht jetzt der nächste Text. Was ist es denn, das ich verpasse? Ich wollte dieses haben, dieses Leben. Aber Jesus sagt, pass auf, das kann im Nu vorbei sein. Ja, was ist dann das Wichtige? Lesen wir die nächsten Verse. Das aber nehmt zur Kenntnis. Hätte der Hausherr gewusst, in welcher Wache der Dieb komme, hätte er gewacht und nicht zugelassen, durch sein Haus zu graben. Wenn das Haus aus Lehm ist, das kennen Sie von drüben vielleicht, dann kann man leicht durchgraben, ein Loch durchgraben. Und das konnte auch in Palästina geschehen. Vielleicht ein paar Steine aus dem Weg räumen und schon ist man drinnen. Ja. Deswegen werdet auch ihr bereit, werdet bereit, so im Grundtext, weil der Sohn des Menschen zu einer Stunde kommt, die ihr nicht meint. Nicht nur er könnte kommen, sondern er wird kommen, wann niemand es so wirklich dachte. Und deswegen soll man bereit sein. Warum? Weil etwas abhanden kommen könnte. Weil gestohlen werden könnte. Etwas könnte mir abhanden kommen. Ein Schatz könnte mir entkommen. Jesus sagt, wenn ihr nicht bereit seid, könntet ihr eine Menge verlieren. Eure Existenz. Das will ich nicht, sagt er. Jesus ist gekommen, damit sie das Leben haben. Er will nicht, dass Menschen umkommen. Er will nicht, dass wir sterben. Er will, dass wir leben und dieses im Überfluss haben. Sein Ziel ist die Freude. Und in einem weiteren Gleichnis ist das dann das Ziel des hiesigen, des Dienstes, des Lebens in dieser Welt. Komm! Geh ein in die Freude deines Herrn. Das will Gott. Die Ewigkeit mit seinem ganzen Schatz ist, was auf dem Spiel ist. Wenn wir nicht vorbereitet sind, dann sagt Gott, kannst du deine Welt haben. Aber du und diese Welt werden einfach weggehen. In der Offenbarung ist immer wieder die Rede von den Menschen, die auf der Erde wohnen. Das ist ein ganz besonderer Ausdruck für die, die ihre Wurzeln hier haben. An die Kolosser schreibt Paulus, was tut ihr, wie wenn ihr in dieser Welt wohnen würdet? Im Englischen haben wir ein volkstümliches Gospellied, diese Welt ist nicht meine Heimat. Nein, ich wohne hier, aber Petrus sagt, ich bin ein Pilger, ich bin ein Tourist, ich reise hier durch. Aber ich habe hier keine Niederlassung. Dies ist nicht meine Welt. Ich wohne hier zwar vorübergehend, bleibe hier einige Zeit, aber meine eigentliche Heimat ist drüben. Wo ist unser Schatz, ist hier die Frage. Wenn wir nicht vorbereitet sein, nicht die echte Beziehung zu unserem Herrn haben, dann könnte sehr viel, eine ganze Ewigkeit mit dem ganzen Schatz des herrlichen Himmels aufs Spiel gesetzt sein. Die nächste, 45 und weiter. Da haben wir das Gleichnis, den Vergleich mit einigen Sklaven. Damals hatte man Sklaven und Jesus gebraucht dieses Bild. Sklaven, die ihren Herren dienen mussten, doch taten zum großen Teil. Wer ist dann der treue und kluge Sklave? Wir werden hier zwei haben. Einen untreuen, einen unklugen
und einen treuen und einen klugen. Jetzt geht es darum, dass wir nicht nur vorbereitet sind, dass wir nicht unsere Augen hier auf diese weltlichen Dinge gerichtet halten, sondern auf Ewigkeitsschätze, sondern dass wir hier unsere Zeit so verbringen, dass wir auch wirklich dem Herrn dienen. Jesus geht einen Schritt weiter. Er sagt, wir sind hierzu da, um zu dienen, um unserem Herrn zu dienen und für ihn da zu sein. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere, die Hunger und Durst haben. Wer ist dann der treue und kluge Sklave, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, ihnen zur rechten Zeit die Speise zu geben? Speise zu geben. Das ist unsere Aufgabe, zu essen zu geben. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, nicht nur von irdischem. Und wenn andere Menschen um uns Hunger haben, dann sollen wir ihnen zu essen geben. Jesus sagt ja bei der Speisung der 5000, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, das ist unsere Aufgabe. Gott gebraucht unsere Hände, um das Brot des Lebens darzureichen. An die Philipper schreibt er, haltet da die Fackel in der dunklen Welt, ihr seid Lichter, haltet da die Fackel des Wortes Gottes. Das ist unsere Aufgabe. Jeder von uns soll ein Zeuge Jesu Christi sein. Junge Menschen, was macht ihr auf der Schule? Nur lernen, 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 zu Hause pauken und Hausaufgaben machen? Wir sind nicht nur dazu da. Gott hat uns in die Schule geschickt, um Licht zu sein für ihn, damit andere über uns den Weg zu Jesus finden. Wozu arbeiten Sie, Brüder, Schwestern? Wozu sind wir da? Wir sind nicht nur da, um unseren alltäglichen Aufgaben nachzugehen, damit unser Familienleben, unser Leben als solches einfach intakt bleibt und schön vorangeht. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Wir sind nicht nur hier für uns selbst da. Wir sind unterwegs in eine Ewigkeit. Und es gibt Menschen, die haben noch nie von Jesus gehört. Und die brauchen auch hier um uns her. Wir würden vielleicht staunen, wie wenige wirklich das Evangelium gehört haben. Manche lassen nicht mit sich reden. Aber beten wir, dass wir die treffen, die mit sich reden lassen. Und bei diesen werden einige nicht lange hören. Es gibt heute nicht viele, aber wir wollen sie finden. Gott möchte uns gebrauchen, um die wenigen zu finden, die er zu sich ziehen könnte. Wie sollen sie sonst gezogen werden? Gebt ihnen zu essen, sagt Jesus, damit er ihnen Speise gebe. Jeder von uns ist ein solcher Sklave, ein solcher Diener. Nun heißt es zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit. Was ist die rechte Zeit, Speise zu geben? Wann ist die rechte Zeit, Frühstück auf den Tisch zu bringen? Wann ist die Zeit, Mittagessen auf den Tisch zu bringen? Wann ist es die rechte Zeit, Abendbrot auf den Tisch zu bringen? Das wissen wir, das ist klar. Nicht 4 Uhr nachmittags erst Frühstück bringen. Zur rechten Zeit. Nicht, wenn sie schon hungers gestorben sind. Zur rechten Zeit. Bevor sie sterben. Bevor sie in die Ewigkeit gehen. Während sie noch leben, zur rechten Zeit, jetzt. Sie könnten im nächsten Moment in Ewigkeit sein. Jetzt ihnen zu essen geben. Zweitens. Was ist die rechte Zeit? Nicht nur einmal. Wir essen 3-mal am Tag. Menschen müssen mehrmals das Evangelium hören. Nicht nur einmal. Sie kommen vielleicht nicht an. Sie haben vielleicht einen Traktat weitergegeben. Und sie denken, das hat nichts ausgelöst. Das hat nichts gebracht. Aber sie wissen nicht, dass vielleicht Gott, der vom Himmel souverän handelt, einen anderen Boten in diesen selben Menschen in den Weg geführt hat. Und dann denkt dieser, aha, das ist jetzt schon der zweite. Na ja, vielleicht. Aber der denkt auch, das hat nicht viel gebracht. Und wenn der dritte kommt, Moment einmal, das ist ja jetzt sonderbar. An einem Tag begegnen wir 3-mal jemand mit dieser Botschaft. Ich will doch einmal sehen, was da geschrieben steht. Ja. Es muss immer wieder gesagt werden. Wie viel Mal haben wir es gehört, bis es einfach bis einmal anfängt zu dämmern? Ja. Ich bin in einem christlichen Haus aufgewachsen. Meine Eltern waren beide gläubig. Als sie sich vermählten, wollten sie dem Herrn dienen. Meine Mutter wäre gern Missionarin geworden in Indien, war aber ihr nicht vergönnt. Dann sagte sie, wenn du mir einen Sohn gibst, Herr, dann soll der dein Diener sein. Das Wort hat sie gehalten, hat mich gehen gelassen. Mein Vater und meine Mutter aber hatten nicht viel Ausbildung. Meine Mutter war über die 3. Klasse nicht hinausgekommen, mein Vater nicht über die 6. Hat dann noch, als er in Kanada ankam, von den Vereinigten Staaten noch ein bisschen versucht, die Schule zu besuchen, kam er wohl nicht über die 6. hinaus. Aber sie wollten dem Herrn dienen. Mein Vater ist ein treuer Diener gewesen in der Gemeinde. Sie haben uns den Weg gezeigt. Und dennoch, ich bin aufgewachsen mit Sonntagsschule und so weiter. Und ich saß unter der Predigt. Wir waren während der Predigt da, so wie die Kinder auch hier. Ich finde das sehr schön, dass die Kinder auch die Botschaften mitkriegen. Und wir haben es gehört. Und wenn der Prediger dann sagte, vor langer Zeit ist Jesus gestorben, dann dachte ich mir, was hat das, was soll das? 2000 Jahre her, was soll das mit uns zu tun haben? Es war nur ein Zeichen davon, dass ich in Finsternis, in Dunkelheit, in Blindheit geboren war. Ja? Die Umgebung kann hell sein, aber wenn das Herz dunkel ist, dann braucht es ein Handeln Gottes, damit das Licht aufgeht. Und eines Tages kam dann der Druck, ich merkte, ich war ein Sünder, ich wusste nicht ein noch aus, was soll ich jetzt tun, um gerettet zu werden. Wusste nicht, trotz dessen, dass ich Evangelium gehört hatte. Und dann habe ich doch den Namen des Herrn angerufen. Es braucht Zeit. Es braucht immer wieder die Speise. Gebt ihnen zu essen. Zur rechten Zeit heißt, nicht nur bevor sie sterben, sondern immer wieder. Also, das ist unsere Aufgabe. Wenn unser Herr wiederkommt, dann sollen wir an der Arbeit gefunden werden. Das ist der beste Platz. Dann sind wir vorbereitet. Das ist, was das für uns bedeutet. Aber wenn jener schlechte Sklave, den gibt es also. Es gibt nicht nur den Treuen, in seinem Herzen sagen sollte, es verzieht mein Herr zu kommen und anfangen sollte, die Mitsklaven zu schlagen. Das war nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe war nicht, der Herrscher zu spielen. Seine Aufgabe war, Sklave zu sein, nicht Herr. Anfängt, seine Mitsklaven zu schlagen. Er ist in eine verantwortliche Stellung gestellt worden, ja, aber nicht, um seine Mitsklaven zu schlagen. Aber zu essen und zu trinken mit den Trunkenen, mit den Satten. Das war nicht sein Platz bei den Satten. Sein Platz war bei den Hungrigen. Denen sollte er zu essen geben. Aber auf das macht er nicht, sondern er sorgt für seinen eigenen Bauch zusammen mit den anderen, die auch schon einen vollen Bauch haben. Gerade umgekehrt. So wird der Herr jenes Sklaven an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, das ist klar. Und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweien. Und wird seinen Anteil zu den Heuchlern stellen. Das waren die Schlimmsten. Und da gehört er hin. Dort wird Weinen und Zähneknirschen sein. Das sind ernste Worte. Mit anderen Worten, Jesus lehrt hier, ein Christ ist per Definition jemand, der anderen zu essen gibt. Keine Christen gehen verloren. Ist unmöglich. Aber Christen können zu Nichtchristen werden. Und dann geht ein Nichtchrist verloren, nicht ein Christ. Das ist klar, das muss klar sein. Hier geht es nicht darum, dass ein schlechter Christ verloren geht. Noch ein Beispiel. Die Rebe am Weinstock. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, reinigt er. Jede Rebe, die nicht Frucht bringt, haut er ab, schneidet er. Wenn man das einmal überlegt, dann heißt das, in dem Moment, wo eine Rebe nicht mehr Frucht trägt, ist sie tot. Das heißt, solange noch Leben da ist, trägt dieses Leben dazu bei, dass Frucht entsteht. Es drängt hin zur Frucht. Aber wenn nicht mehr der Saft da ist, der zur Frucht drängt und führt, dann ist die Rebe tot. Und wenn sie tot ist, ist sie nicht mehr Rebe am Weinstock. Und dann darf sie sofort entfernt werden. Jesus weiß genau den Zeitpunkt, wo ein Christ abgestorben ist. Nicht ein schlechter Christ, sondern jeder Christ bringt Frucht. Es gibt keine Christen, die nicht Frucht tragen. Das ist die Definition eines Christen, dass er Frucht bringt. Das ist ein Christ, dass er anderen zu essen gibt. Und wenn mein Leben nicht mehr dazu beiträgt, dann ist es ein Zeichen davon, dass ich kein Christ mehr bin. Dass ich kein Leben mehr habe. Das gehört dazu, dass, wenn Jesus in uns wohnt, dann kann es nicht anders sein, dass ich sein Diener bin und anderen zu essen gebe. Prüfen wir uns, ob wir Christen sind, nicht ob wir gute Christen sind oder schlechte. Bin ich überhaupt noch eine Rebe am Weinstock? Ich bin ein Glied einer Gemeinde. Das hat nichts zu sagen. Ich bin überzeugt, dass viele sogenannte Gemeindemitglieder überhaupt gar nicht Christen sind. Dieses Wort Gottes. Es ist sehr, sehr ernst. Ich will keinem Christen Angst machen. Ich will uns dazu führen durch Gottes Wort, damit wir uns prüfen im Lichte des Wortes Gottes. Unser Herr fragt uns, bist du ein Fruchttragender? Bist du echt? Oder tust du nur so, als ob? Christen geben zu essen. Wir werden nicht Christen dadurch, dass wir zu essen geben. Nicht so. Ja, jetzt muss ich aber zu essen geben, damit ich ein Christ bin. Nein, nein. Was ist die Lösung? Bringen Sie Ihre Beziehung zu Jesus in Ordnung. Sorgen Sie dafür, dass Sie als Rebe eine gute Beziehung haben zum Weinstock. Dann wird alles andere kommen. Dann kommt das. Wie bei denen, die, von denen Jesus im nächsten Kapitel erzählt. Er vergleicht sie mit Schafen und Böcken. Der israelitische Hirte, der normale Hirte auf den Feldern des damaligen Israels, hat Kleinvieh in einer Herde, Kamele eine Herde, Kühe und Kälber und so weiter, eine Herde, Kleinvieh, eine Herde, Ziegen und Schafe. Schafe und Ziegen, eine Herde. Am Tage können sie zusammen auf der Weide sein. Aber des Nachts, wo es kühl wird, dann brauchen die Ziegen eine andere Betreuung als die Schafe. Die Schafe, die können schon mal eine stärkere Kälte vertragen, aber die Ziegen sind da sensibler. Und die müssen entweder ein Dach haben oder zusammengepfercht sein, damit sie einander warm halten. Und so werden sie für die Nacht getrennt. Ziegen, das Wort hier übrigens sollte wohl mit Ziegen übersetzt werden. Böcke ist etwas irreführend. Böcke war einfach der Name für Ziegen. Also sie werden getrennt. Schafe hier, die Ziegen hier. Und das ist ein Beispiel, sagt Jesus, dafür, wie am Ende, wenn Jesus kommt, wir wissen, das geschieht an verschiedenen Stellen, aber hier ist das gedrängt so, einfach ein Bild. Die einen sind hier und die anderen sind da. Und wir wissen, was Jesus sagt. Er spricht zu der einen Gruppe, kommt. Das Reich, das Königreich, die Zukunft war für euch schon vor Grundlegung der Welt für euch bereit. War alles geplant. Kommt und erbt. Erbt ihr Gerechten. Sie waren gerecht gewesen, bevor sie hierher kamen. Sie waren Schafe, bevor sie hierher kamen. Sie wurden nicht erst hier Schafe. Weil sie das waren, was sie jetzt waren, weil sie das vorher waren, können sie jetzt das bestimmte Ziel antreten, ihr Erbe. Jesus sagt auch, warum sie jetzt kommen dürfen. Als ich gefangen war, habt ihr mich besucht. Als ich nackt war, Kleider brauchte, habt ihr mich umkleidet. Als ich Hunger hatte, habt ihr mich gespeist und so weiter. Und dann fragen sie, wo, wie? Sie merken das nicht. Merken Sie? Wenn man eine rechte Beziehung zu Jesus hat, dann ist das wie von selbst. Dann hat man den Herrn vor Augen und dann merkt man gar nicht, wie man dem Herrn immer dient. Das ist das Leben. Das ist das Leben geworden. Das ist dein Lebensstil. Übrigens sind das keine Israeliten, an denen man dieses getan hat. Jesus selbst sagt zu Israeliten, wer seine Brüder und Schwestern sind. Das sind die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Hier geht es nicht um darum, was Christen oder was Menschen anderen getan haben, sondern was sie aneinander getan haben, als einer in Not war. Und einige von Ihnen, die noch den Osten in Erinnerung haben, wissen sehr gut, was da gemeint ist. Sie wissen sehr wohl, wenn jemand weggeholt wurde oder in Bedrohung, in Gefahr war, was das für sie bedeuten konnte, wenn sie sich zu stark mit denen identifizierten. Und das ist typisch von uns, dass wir uns da ein bisschen zurückhalten. Hoffentlich trifft das nicht mich. Ja? Was geht da vor sich? Da ist die Frage, wer bin ich eigentlich? Will ich Farbe bekennen oder nicht? Und Jesus auf diesem Wege zeigte, ihr habt Farbe bekannt. Ihr habt euch nicht geniert, euch zu mir zu stellen. Es wurde deutlich in eurem Leben. Ihr habt mir gehört. Ihr habt euch zu mir bekannt. Auch wenn eure Brüder und Schwestern in Gefahr waren, auf die Gefahr hin, dass ihr selbst euer Leben verlieren konntet, habt ihr euch mit denen identifiziert. Und weil ich und ihr eins sind, habt ihr es immer an mir getan. Der Leib Jesu ist Leib, Glieder und Haupt. Eins. Vorsicht mit dieser Schilderung, damit wir nicht ein Evangelium der Werke haben, das nicht ein Evangelium ist. Man kommt in das ewige Leben nur durch die Gnade Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht damit man anderen gut, dadurch, dass man anderen Gutes tut. Aber darüber wollte ich jetzt nicht viel sagen. Ich wollte klar machen, dass das Fruchttragen etwas ist, das der Herr, wofür der Herr sorgt. Meine Aufgabe ist es, nicht so sehr zu versuchen, Gutes zu tun, sondern meine Aufgabe ist es, meine Beziehung zu Jesus Christus zu wahren. Und das heißt, dass ich ihn geschichtlich vor Augen habe, wie beim Abendmahl. Ich denke an Golgatha und was er für mich getan hat. Und dann denke ich an die Gegenwart, auch wie beim Abendmahl. Ich lebe aus seiner Hand. Er ist mein Brot. Wenn ich esse, er ist mein Brot. Ja. Er ist mein Trank. Und wie Bruder Klaas in diesen Tagen sagte, das hat auch für die Zukunft Bedeutung. Wie Paulus sagt, bis dass er kommt, tun wir dieses. Das Abendmahl ist ein Hinweis, er kommt wieder. So denken wir auch im Alltag immer wieder daran, er kommt wieder. Und das soll uns animieren, eine gesunde Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten. Und dann wird er in uns das bewirken, was vor ihm wohlgefällig ist. Lassen Sie mich zum Schluss aus Hebräer Kapitel 13 lesen. Hebräer 13, ich weiß nicht, ob ich den Schlussgruß, den Segen eines der Brüder vorwegnehme, aber er darf es ruhig noch einmal lesen, es lohnt sich. Hebräer 13, 20 und 21. Der Gott des Friedens, das heißt, der uns versöhnt hat, der den großen Hirten der Schafe von den Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, der rüste euch mit allem Guten aus, seinen Willen zu tun. Und wie? indem er selbst in euch schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Sehen Sie? Das ist Christenleben. Das heißt, als Christen dieser Welt zu leben. Die Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten, damit er in uns das Schaffen herbeiführen kann, was ihm gefällt. Und dann wird in unserem Leben etwas von seinem Wesen zu sehen sein. Und das kann dann eine Anziehungskraft sein, sodass andere aufmerksam werden. Wie Petrus sagt, vielleicht fragen werden, wieso ist das bei dir? Und dann dürfen wir antworten in Sanftmut und wie immer es der Herr uns dann schenkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Gebete. Ich bin auch dankbar, dass der Herr ein Wort für heute Nachmittag gab. Wollen wir es beherzigen? Was von Menschen war, das wollen wir bald vergessen. Und was von ihm war, das wollen wir wirklich beherzigen, nicht wahr?